Ich habe heute ein kleines Spiel mitgebracht. Also ich stelle eine Frage und wenn ihr selber findet, ihr seid das, dann hebt ihr die Hand und wenn euch eine andere Person einfällt, dann ruft ihr den laut in den Raum. Okay? Ich glaube, das ist verständlich. Wer in dieser Gemeinde spielt am besten Fußball? Hannes war die eindeutige Antwort. Wer in dieser Gemeinde backt den besten Kuchen? Eva, gilt für dich. Wer hat die meisten Kinder? Heide. Manfred auch. Habt ihr zusammen gemacht. Wer hat die meisten Enkelkinder? Petra? Klaus? 10. Kommt jemand über 10? Ah, ich würde sagen, Petra und Klaus, euch gilt das. Wer spielt am besten Klavier?
Zusammen.
Anastasia kam von hier. Ja, doch, da wird hier vorne genickt. Anastasia. Wer führt die beste Ehe? Wer erzieht seine Kinder am besten? Ich weiß, ich werde gerade unfair mit meinen Fragen. Das sind Fragen, die man nicht so gut und einfach beantworten kann. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber jede Frage hat natürlich irgendwie einen Vergleich in sich. Um am besten Fußball spielen zu können, muss man besser als die anderen sein. Man vergleicht sich oder wird verglichen mit allen anderen, die Fußball spielen. Um die meisten Kinder zu haben, wir haben es gerade Kinder und Enkelkinder, musste man einmal überlegen, okay, wie viel habe ich? Oh, ich habe ja weniger als. Da ist wieder ein Vergleich drin. Und dann merkten wir, bei der Frage nach Ehe und Erziehung ist das ganz schön unfair, einen Vergleich da reinzubringen, oder? Und es gibt Themen, da können wir problemlos vergleichen. Wir können Schulnoten vergleichen, wir können Talent manchmal ein Stück weit vergleichen, wobei auch da manchmal zwei vielleicht gleich gut sind. Wir können Dinge, die man erreichen kann, ein Stück weit vergleichen. Aber es gibt Themen, die kann man auch nicht so gut vergleichen. Das ist eigentlich ziemlich unfair, wenn man vergleicht. Und unser Text heute geht genau diese Fragestellung an. Ein bisschen versteckt. Vielleicht werdet ihr es nicht im ersten Moment merken, wo hier jetzt der Vergleich ist, vielleicht schon, aber es geht ums Vergleichen. Ich möchte Johannes 21 lesen, Vers 15. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht mehr möchtest. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser junge Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte das zu ihm nicht gesagt. Er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Damit wir diesen Bibeltext verstehen und auch verstehen, warum hier wer wie wo was sagt, weil wir merken ja, hier findet ein Gespräch statt, müssen wir verstehen, was eigentlich vorher passiert ist. Und ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte und wissen darüber Bescheid. Petrus hat Jesus verleugnet. Jesus wurde verhaftet und dann wurde Petrus in der Nacht am Feuer dreimal gefragt, kennst du Jesus? Und Petrus sagte, nein, ich kenne ihn nicht, obwohl es ja eigentlich der Petrus ist. Der Jünger von Jesus ein Stück weit. Und dann krähte der Hahn und Petrus realisierte, was er gemacht hat. Noch vor der Verhaftung, beim letzten Abendmahl, beim letzten Passamahl, nicht Abendmahl, Passamahl, als sie zusammen saßen, da kam das schon auf. Und da hat Jesus ja den Jüngern erzählt, hier wird einer von euch mich verraten. Und Petrus sagt ganz groß, nein, ich mache das nie. Ich werde dich nie verraten. Und dann das. Und dann tut er es doch irgendwie anders. Nicht so wie der Judas, aber irgendwie anders. Sagt auch, ich kenne den nicht. Wie muss der Petrus sich jetzt wohl gefühlt haben? So ein paar Tage nach der Auferstehung, Jesus hat sich schon ein paar Mal gezeigt. Ich glaube, er fühlte sich wie ein Versager. Er wusste, dass er Mist gebaut hat. Er fühlte sich schuldig. Dumm, weil Jesus am Ende ja doch recht hatte. Jesus hatte ihn gewarnt, dass er ihn verleugnen wird. Schuldig und das auch noch Jesus gegenüber. Das muss ganz schön hart gewesen sein für Petrus in diesen Tagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr schon mal irgendjemandem gegenüber so schuldig geworden seid oder vielleicht auch nicht ganz so schlimm schuldig geworden seid, aber zumindest ein bisschen, dass man echt ein schlechtes Gewissen hat und wusste, ich habe da echt Mist gebaut, das war doof von mir. Das sind die Gefühle, die der Petrus wohl gehabt haben muss. Wird sich echt schuldig gefühlt haben. Und Jesus und Petrus sind sich auch schon ein paar Mal begegnet, seitdem Jesus auferstanden ist. Der Petrus ist zum Grab gelaufen, als die Frauen erzählten, dass Jesus weg wäre. Er hat Jesus da nicht getroffen, aber er war mit einer, der hingelaufen ist. Er hat jetzt die Begegnung mit Jesus nicht irgendwie gemieden. Er war dabei, als Jesus den Jüngern durch die verschlossene Tür begegnet ist. Und der Text, die Vers, bevor, wo ich angefangen habe zu lesen, sagt auch, dass es das dritte Mal war, dass Jesus jetzt den Jüngern begegnete. Das heißt, die hatten schon Begegnung, aber das stand immer noch zwischen ihnen. Diese Situation, diese Schuld von Petrus, die stand immer noch zwischen Jesus und Petrus. Und ich weiß nicht, ob ihr in solchen Situationen schon mal wart, wo zwischen euch und einer anderen Person was ist und man weiß das, das nagt an einem irgendwie. Man merkt so den Elefanten manchmal im Raum ein Stück weit, wenn da nicht alles geklärt und alles okay ist. Und so muss sich Petrus Jesus gegenüber gefühlt haben, so das Gefühl von, wir sind nicht okay miteinander. Ich weiß, wir sind nicht okay. Ja, wir sind miteinander in einem Raum und ja, ich bin froh, dass du wieder lebst, aber wir sind nicht okay miteinander. Da fehlt noch was. Ich weiß gar nicht, ob wir wieder okay miteinander sein können. Ich meine, das, was Petrus gemacht hat, keine Ahnung, ob Jesus das vergeben kann. Ich denke, auch das wären Gedanken gewesen sein. Eine Frage von, ist Jesus fähig, mir das zu vergeben? Oder war das zu schlimm? jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, dass Jesus sich den Moment nimmt und den Petrus mal zur Seite nimmt. Wohlgemerkt, Jesus nimmt Petrus zur Seite, nicht Petrus nimmt Jesus. Jesus nimmt jetzt Petrus zur Seite und sagt so, wir müssen jetzt mal miteinander reden. Und wie redet jetzt Jesus mit Petrus? Wenn man das durchliest, dann fällt erstmal auf, dass da überhaupt gar keine Vorwürfe kommen. Also würde ich so ein Gespräch führen und jemand hat was richtig Blödes zu mir gesagt, dann fange ich eigentlich normalerweise damit an oder würde ich damit anfangen, dass ich sage, du warst doof. Du warst richtig doof zu mir. Du hast mich verletzt. Ich fand das und das und das und das doof, was du gemacht hast. Ich finde, du solltest mich mal bei mir entschuldigen. Also das ist das Mindeste, was ich von dir erwarte angesichts der Situation. Und ich will dir nochmal sagen, du warst doof. Nur damit wir das hier wirklich einmal klar auf den Tisch gelegt haben. Und das kommt hier nicht. Jesus sagt das nicht. Jesus sagt nicht, Petrus, du warst doof. Und als ich deine Unterstützung am meisten gebraucht hätte, als es mir am dreckigsten ging, da warst du einfach weg. Jesus sagt das gar nicht. Stattdessen fragt Jesus eine Frage. Simon, liebst du mich mehr als diese? Was ist das denn für eine Frage? So eine Frage hätte ich jetzt erstmal nicht erwartet an dieser Stelle. Wäre auch nicht die Frage, die ich jemandem stellen würde. Wenn dann eher andersrum, dass die Person, die Blödsinn gebaut hat, die andere fragt, sag mal, magst du mich immer noch, auch wenn ich doof war? Also, dass der Petrus den Jesus sowas gefragt hätte, das hätte ich noch nachvollziehen können. Aber andersrum, dass der Jesus den Petrus fragt, hast du mich mehr lieb als diese? Und dann auch noch mit diesem Vergleich. Nicht nur hast du mich lieb, magst du mich noch, sondern mehr als diese. Wieso muss da ein Vergleich drin sein? Was soll die Frage? Jesus spricht an dieser Stelle die Schwäche von Petrus Versagen an. Er spricht an, warum es überhaupt dazu kommen konnte, dass Petrus ihn verleugnet hat, dass Petrus so tief gefallen ist. Wo eigentlich der erste Fehler war. Und zwar in dem Denken von Petrus, dass er besser wäre als die anderen. In einem Vergleichen mit den anderen und einem Denken, dass er besser wäre. Das war da, wo Petrus eigentlich schon gefallen ist, bevor dann die Konsequenzen daraus kamen. Petrus war so überzeugt in seiner Liebe zu Jesus. Was an sich auch nicht schlecht ist, aber er war so überzeugt davon, dass er der Meinung war, dass er besser war da drin als die anderen. Hätte Jesus ihm noch, bevor die ganzen Ereignisse gewesen sind, gefragt, hast du mich mehr lieb als die anderen, hätte Petrus gesagt, natürlich liebe ich dich mehr als die anderen. Ich bin derjenige, der dich am allerliebsten hat. Er dachte so viel besser von sich im Gegensatz zu den anderen, so viel besser von seinem eigenen Glauben im Gegensatz zu den anderen. Er fing mit dem Vergleichen an und er war ziemlich hochmütig da drin. Und das wissen wir daher, dass ich habe euch erzählt, beim letzten Passamahl war Petrus derjenige, der sagte, dass er großspurig sagte, ich werde dich nie verlassen. Und zwar sagte er, ich habe die Worte exakt, selbst wenn dich alle anderen verlassen, ich werde bei dir bleiben. Selbst wenn alle anderen nicht mehr an dich glauben, ich werde den Glauben haben, dass ich bei dir bleibe. Ich bin so gut, ich bin so viel besser als die anderen, was mein Glauben angeht, was meine Treue angeht, was meine Loyalität dir gegenüber angeht. Und dabei vergaß er seine eigene Schwäche, sein eigenes Menschsein und dass Glaube nicht nur aus einem selber geschehen kann, sondern dass Glaube auch mit Gottes Hilfe geschieht. Und ich glaube, das ist etwas, was uns heute immer noch passieren kann. Wie denkst du über dich und deinen Glauben? Und ich glaube, es gibt eine Skala und zwei Extreme. Auf der einen Seite ist der Petrus ganz extrem, der sagt, ich bin besser als die anderen, also ich lese mehr in der Bibel. Ich bin mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich habe das total verstanden alles. Wenn die anderen, die sind halt manchmal menschlich, die fallen manchmal, aber mir würde sowas nicht passieren. Egal was passiert, ich bin gut im Glauben. Das ist die eine Seite. Ein hochmütiger Glaube. Ein hochmütig Sein im Glauben. Ein Denken, man wäre besser als die anderen. Die andere Seite, das sind die, die sagen, boah, mich kannst du verdammen, ich kann es eh nicht. Ich bin so schlecht und ich gucke alle anderen an, die sind so viel besser und die haben es verstanden und ich kann eh aufgeben. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich glaube. Das ist ein Glaube, der im Selbstmitleid ist. Ein Glaube, der sich selbst bemitleidet, dass man denkt, man könnte es und der sein eigenes Menschsein zu groß nimmt. Der auch denkt, man müsste es alleine können. Dem sehr wohl bewusst ist, dass man es nicht alleine kann. Und der deswegen in diesem Selbstmitleid versinkt. Und beide Extreme haben das Problem, dass sie denken, sie können es alleine. Entweder ich muss es alleine und ich kann es nicht, oder ich mache das alleine, weil ich bin so ja so toll. Und dadurch kommen sie dann in ein Vergleichen oder über das Vergleichen kommen sie in das Denken von, ich kann es ja besser oder schlechter als. Und beides ist gefährlich. Beides ist gefährlich, wenn man nicht realisiert, dass man auch Glauben nicht nur aus sich selber kann. Und dass wir auch nicht dazu berufen sind, Glauben nur aus uns selber zu können. Sondern dass Gott uns dazu beruft, dass Gott uns aussucht, dass Gott uns befähigt zu glauben. Und ja, wir entscheiden uns irgendwann mal zum Glauben. Es ist eine Entscheidung von uns, natürlich. Ein Stück weit müssen wir mitmachen. Aber es hängt nicht nur an uns. Und das ist die Ermutigung, die ich heute habe. Es hängt nicht nur an dir, zu glauben. Es ist nicht eine Last auf deinen Schultern, was du auch noch leisten musst, das Glauben. Und entweder du bist super toll oder du bist super schlecht. Sondern Gott lädt uns ein und Gott will uns auch helfen im Glauben. Und Gott kennt unser Menschsein. Gott kennt unser Menschsein, Gott kennt die Punkte und Momente, wo wir fallen oder fallen würden, wo es uns nicht einfach fällt, wo Angst hochkommt, Unsicherheit, wo wir es nicht alleine können würden. Nicht aus sich selbst heraus zu glauben, bedeutet, sich seiner eigenen Menschheit bewusst zu sein. Demütig zu bleiben. Ich glaube, ganz wichtig, demütig zu bleiben. Immer wieder im Gebet zu Gott zu kommen und zu sagen, ich brauche dich, ich kann das nicht alleine. Das bedeutet aber auch eine Abhängigkeit. Und ich glaube, wir sind viel damit aufgewachsen, dass man Dinge auch alleine können muss. Du schaffst das, du machst das, du bist toll. Was auch nicht schlecht ist. Aber es ist schlecht, wenn man zu viel sich der Meinung ist, dass man Dinge alleine können muss und dass man sich nie um Hilfe fragen kann. Und wir dürfen das aber, wir dürfen zu Gott kommen und sagen, ich kann das nicht allein, ich brauche dich gerade. Ich merke mein Menschsein, ich merke meine Schwäche, ich merke, dass ich dir glauben möchte, dass ich groß im Glauben vielleicht sogar sein würde gerne, aber ich merke auch, dass ich es nicht kann. Es bedeutet auch, dass man sich bewusst ist, dass Glaube nicht automatisch läuft. Es ist nicht, ich habe einmal unterschrieben, ich glaube, ich habe mich einmal taufen lassen und das läuft jetzt einfach so. Nebenbei irgendwie. Und das hat überhaupt keine Probleme und keine Zweifel und keine Unsicherheiten oder irgendwas. So läuft das auch nicht. Glaube ist etwas, was kontinuierlich genährt werden möchte. Gewachsen möchte. Und deswegen passt das so gut heute auch mit diesem Sonntag des Gebets. Es ist ein Gebet, das wir immer wieder sprechen dürfen. Ich brauche dich. Selbst in meinem Glauben brauche ich dich. Und wenn wir in den Text zurückschauen, dann können wir sehen, dass Petrus diese Erkenntnis auch hatte. Jesus fragt Petrus, und das kann man im deutschen Text leider nicht so gut erkennen, dafür müssen wir ins Griechische einmal zurückgehen. Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Mit einer Verbform der Liebe, Agape, habt ihr sicherlich schon gehört, das ist so eine allumfassende, sich selbst aufopfernde Liebe. Damit fragt Jesus den Petrus, liebst du mich? Liebst du mich aufopfernd? Liebst du mich, indem du dich selber hingibst? Und Petrus ist sich ziemlich sicher und hat das schmerzlich erleben müssen, nee, das tue ich nicht. Aber anstatt zu sagen, nein, das tue ich nicht und ich bin deiner nicht mehr würdig, sagt er doch, ja, ich liebe dich, aber ich liebe dich Phileo, ich liebe dich freundschaftlich. Das ist auch ein Stück weit ein, ich würde dich gerne mehr lieben vielleicht mit drin. Ich würde es gerne besser können, aber das ist das, was ich dir gerade geben kann. Und dann fragt Jesus die zweite Frage und bei der dritten Frage, da nimmt dann Jesus selber das Wort Phileo und sagt, liebst du mich freundschaftlich? Also Jesus lässt sich auch ein Stück weit darauf ein, wenn wir sagen, ich kann nur so viel dir geben gerade, mehr kann ich nicht. Und sagt, gut, dann bauen wir darauf auf und machen von da aus weiter. Und dann gibt Jesus Petrus einen neuen Auftrag. Weide meine Schafe. Das war Petrus' Auftrag erstmal, das war nicht unser Auftrag. Wir dürfen diese Bibel jetzt nicht lesen und der Meinung sein, da steht weide meine Schafe und das gilt mir. Das ist Jesus' Auftrag an Petrus. Was für Auftrag wir von Jesus kriegen, das ist eine ganz andere Frage. Das wird Jesus uns sagen. Es wird Gott dir sagen, was dein Auftrag ist. Und das kann ein ganz anderer sein, was auch immer dein Auftrag ist. Und ich würde auch nicht behaupten, dass jedes Mal, nachdem wir irgendwie mit Jesus ein Klärungsgespräch oder sowas haben, wenn wir ihm schuldig geworden sind, dass er jedes Mal einen Auftrag gibt. Auch da wäre ich vorsichtig. Das ist das, wie er mit Petrus umgeht. Wo er weiß, das ist das, was Petrus auch ein Stück weit unsicher drin ist. Unsicher von, wo stehe ich denn jetzt eigentlich bei dir und in deiner Jüngerschaft? Was ist denn jetzt hier meine Rolle noch? Und Jesus setzt ihn wieder ein. Und auch später in dem Text, der dann ein bisschen länger ist, wo er ein bisschen drüber redet, wie, was dem Petrus geschehen wird, sagt er auch nochmal, folge mir nach. Auch da ruft er ihn nochmal auf zur Nachfolge. Und Petrus weiß jetzt, was es bedeutet, nachzufolgen. Als er das erste Mal aufgerufen wurde, da wusste er nicht, was auch für harte Zeiten damit drin sind. Was für Enttäuschungen da auch drin stecken können, wie Jesus eigentlich wirklich ist. Aber jetzt weiß es Petrus und er kriegt nochmal diesen Ruf, folge mir nach. Und dann dürfen wir lernen, Petrus ist auch ein Mensch und obwohl Petrus doch ein Stück weit verstanden hat, was sein Problem war und ihn Jesus auch darauf anspricht, versucht es trotzdem nochmal. Weil wir Menschen, wir machen ja unsere Fehler gerne auch 2, 3, 4, 5 Mal. Also dann kommt Johannes in die Szene hinein. Wahrscheinlich will er die abholen, ihnen was geben, keine Ahnung. Er kommt irgendwie auf einmal. Und was macht Petrus? Was macht Petrus? Jesus, was ist denn mit dem da? Schon wieder ein Vergleich. Schon wieder ein Vergleich, den er hineinbringt, wo er nicht auf sich und Gott, nicht auf sich und Jesus achtet, sondern wieder auf den anderen guckt. Und Jesus' Antwort ist doch diesmal ziemlich hart. Was geht es dich an? Was geht es dich an? Kümmer dich um dich und mich. Das ist alles, was dich angeht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für uns heute noch geht. Kümmer dich um dich und Gott. Das ist, was dich angeht. Ja, wir dürfen einander ermutigen, ohne Frage. Ja, wir sollen einander erzählen, wir sollen einander in der Hinsicht ermutigen, dass der Glaube gestärkt wird. Aber am Ende geht es um dich und Gott. Und was die anderen mit Gott haben und erleben und wo sie mit Gott stehen, das geht dich nichts an. Und das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber es soll uns warnen, dass wir nicht mehr auf die anderen gucken und dabei uns selbst und Gott verlieren oder vergessen. Deine Hauptfrage, dein Hauptaugenmerkmal ist, wo stehst du mit Gott? Wo ist dein Glaube mit Gott? Das, was die anderen machen, das geht dich in erster Linie erstmal eigentlich gar nichts an. Wie gesagt, natürlich dürfen wir einander ermutigen und füreinander beten und in Hauskreisen miteinander sein, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber es warnt uns, irgendwie hochmütig zu sein, zu denken, wir hätten mehr. Und der andere ist ja so doof und hat so wenig. Oder andersrum zu denken, wir hätten so wenig und der andere ist ja so hoch und da komme ich eh nie hin. Also ich möchte uns und euch heute ermutigen, du bist nicht alleine. Du musst das nicht alleine, aber du kannst das auch nicht alleine, das Glauben. Es ist etwas, was wir mit Gott machen, wo wir Gottes Hilfe bei brauchen. Und das ist okay. Das ist normal. Du bist immer noch ein Mensch. Also konzentriere dich auf dich und deinen Glauben mit Gott. Amen.